Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Oktober 1993.
Baskenland. Vor einigen Tagen kam eine Meldung aus dem Baskenland.
Danach, Laura, leider, es geht jetzt zunächst mal um die Vorstellung der Beiträge.
Ja, dann doch. Gut. Ja, als nächster Beitrag dann ein zweiter.
Ja, der nächste Beitrag ist Kuba. Und zwar gibt es am 16.10. in Bonn eine Demonstration, eine bundesweite zur Unterstützung der kubanischen Revolution. Wir haben mit einem Vertreter der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba gesprochen, warum zu diesem Zeitpunkt die Demo ist und welche Ziele diese Demo verfolgt. Es wird auch hier aus Freiburg ein Bus abfahren, dazu Näheres in dem Bericht.
Dann als dritte Boykott gegen EMA. Von iranischen Frauen wird zu einem Boykott gegen die Zeitschrift EMA aufgefordert. Der Vorwurf richtet sich insbesondere gegen den dort vertretenen Rassismus.
Meldungen zu Kurdistan und der Türkei, den Verfolgungen und heute eine Durchsuchung in einem Büro in Köln. Was kommt?
Und dann gibt's was über die, dann gibt's was über den Frankfurter Flughafen. Ah. Dort werden wir berichten, ein kleines Interview geben über die Abschiebepraxis am Frankfurter Flughafen.
Ich habe die Reihenfolge nicht vor mir, deswegen weiß ich nicht, was die Reihenfolge ist. Muss jemand einfach mal weiterlesen.
Ja, und dann nochmal im Bereich Flüchtlinge. Zum 1. November werden aufgrund eines ebenfalls neuen Gesetzes keine Sozialhilfeleistungen mehr an Flüchtlinge gewährt. Es steht Streit und Widerspruch an. Und dann auch weiter noch ein Bericht zur Aktion Zuflucht, versteckt Flüchtlinge, so lautet ein Aufruf in verschiedenen Städten Deutschlands, um der Abschiebemaschine deutscher Behörden etwas entgegenzusetzen. Seit kurzem läuft dazu auch hier in Freiburg einiges, was da in der letzten Woche öffentlich gemacht worden ist. Dazu ein Beitrag, der heute Morgen schon im Morgenradio gelaufen ist.
Und dann zum Schluss noch zwei Sachen. Und zwar hat am Wochenende ein Kongress in Frankfurt stattgefunden über Reform und Revolution in Lateinamerika und Europa. Ein Teilnehmer hat uns ein kleines Interview gegeben und worüber berichtet. Und zum Schluss noch das neueste Programm des Frauen- und Mädchengesundheitszentrums. Ja, soweit erstmal die Vorstellung der Beiträge. Und jetzt steigen wir gleich ein mit dem ersten Beitrag.
Ja, Baskenland. Vor einigen Tagen kam eine Meldung aus dem Baskenland. Danach starb eine baskische Frau in Madrid unter nicht geklärten Umständen im Knast, während ein Baske in San Sebastian während eines Polizeiverhörs angeblich aus dem Fenster sprang. Die spanische Regierung behauptet wiederum, es handele sich um Zufälle. Wir haben hier im Studio eine Baskin, die uns ihre Meinung darüber geben wird, ob sich wirklich um Zufälle handelt oder dass eher eine kafkaeske Praktika ist, die uns dann das Stück von Dario Fo, der zufällige Tod eines Anarchisten, sehr, sehr stark erinnert. Hallo, guten Tag und vielen Dank, dass du hier sein kannst. Kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, was das ist?
Ja, so in den letzten Monaten fanden vermehrt Festnahmen von Basken statt, die als mutmaßlichen ETA-Mitgliederinnen gelten. Die Mehrheit von ihnen hat danach denunziert, dass sie im Polizeirevier misshandelt und gefoltert worden sind. Beliebte Methode der Polizei dabei ist in der letzten Zeit geworden, den Kopf der Leute in eine Plastiktüte oder ins Wasser zu stecken, bis sie kurz von dem Ersticken sind. Sehr gute und beliebte Methode für die Polizei, denn es bleiben kaum oder gar keine Spur vom Folter am Körper. Der berühmteste Fall in diesen Tagen ist Maria José Lizarribar, die 22 blauen Flecken an den Beinen und Armen hatte. Aber laut Polizeibericht Maria José Lizarribar hatte die blauen Flecken schon vor ihrer Festnahme gehabt. Ähnlich geschah es mit Miren Gurutze Yansi, die auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben ist. Laut Polizeibericht starb sie an eine bronchiale Entzündung, die sie sich ausgerechnet 4 Tage vor ihrer Festnahme geholt hatte. Außerdem laut Polizeibericht entstanden die blauen Flecken, die die tote Miriam hatte, beim schnellen Transport ins Krankenhaus. Als letztes Beispiel Galpasoro, der starb, als er aus dem Fenster des Polizeireviers gefallen wurde, nachdem er eine spezielle Behandlung mit Bier gehabt hat. Natürlich sind laut Polizeibericht die blauen Flecken eine Konsequenz des Unfalls. Der Innenminister José Corcuera erklärt die Vorfälle mit dem Satz: Derjenige, der mal ein Krimi in Fernseher gesehen hat, weiß, dass sowas in jedem Land geschieht. Corcuera sagte aber vor dem Parlament, dass er auf jeden Fall zurücktreten würde, falls irgendwelche Beweise gäbe. Der Verlag El País kommentierte den Fall in einem Artikel in der gleichnamigen Zeitung, dass vorher während der Diktatur sowas nicht untersucht wurde, aber jetzt existiert die Möglichkeit, obwohl in diesen Fällen wurde es von der Staatsanwaltschaft abgelehnt. In dem Artikel fügt der Verlag hinzu, dass man keine Rechenschaft von Staat zu fordern ist, sondern nur die Absicht, und diese Absicht existiert. Letztlich scheinen gewöhnliche Praktiken der Basken, Folter und Misshandlung zu denunzieren. Offensichtlich handelt es sich auch um gewöhnliche Praktiken der Basken, Herzprobleme zu haben. Bedauerliche Zufälle. Ich liebe die Träume, wie die Bier in Lied zur Roten Welle hören werden, das sagt: Ich bin in den Armen meiner Mutter, vom Bergen umgeben auf der grünen Wiese und am blauen Meer von Euskadi.
Bazterrean gailurrak ditut maite ta kresa lusaina itxas bazterreko burgazi bustietan garbitzen dut arima ametxez betean.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Oktober 1993.
Kuba. Für den 6. Oktober ist in Bonn eine Demonstration zur Unterstützung der kubanischen Revolution angemeldet. Wir befragten Heinz Hammer, Mitglied der Freundschaftsgesellschaft BAD Kuba, warum zu diesem Zeitpunkt die Demonstration organisiert wird.
Zum Zeitpunkt der Demonstration ist zu sagen, dass die Krise verschärft wird von außen, ganz einfach, weil nicht nur die jetzt doppelte Blockade allgemein wirkt durch den Wegfall der immer sozialistischen Länder Osteuropas und die beibehaltende Blockade der USA, sondern genau das ist ja noch weiter verschärft worden, noch intensiviert worden durch das sogenannte Torricelli-Gesetz vom 23. Oktober letzten Jahres. Interessanterweise parallel zu der mehrheitlichen Entschließung der UNO-Vollversammlung letzten Jahres, die ja gegen die Blockade ausgesprochen hat. In der Zwischenzeit haben zwei große Unwetterkatastrophen stattgefunden auf Kuba. In der Zwischenzeit hat diese Augenkrankheit, diese epidemische Neuropathie stattgefunden, die jetzt mittlerweile unter Kontrolle ist, die einfach auch nochmal ungeheure Kräftereserven mobilisiert hat. Es wurden beispielsweise 20.000 neue Krankenhausbetten bereitgestellt für die Opfer dieser Krankheit. Und im Herbst diesen Jahres, also jetzt in diesen Wochen, findet die diesjährige UNO-Vollversammlung statt. Und all diese Gründe waren für uns eigentlich ausreichend genug zu sagen, es ist wieder Zeit, wieder an die Öffentlichkeit zu gehen, wieder eben nicht nur, was auch ganz wichtig ist, vor Ort die Basisarbeit zu machen, sondern auch möglichst mal wieder die Kräfte zu konzentrieren, nach außen zu wirken, ähnlich wie wir es auch beim Kuba-Kongress im Mai letzten Jahres gemacht haben, in dessen Tradition stehen wir uns auch verstehen.
Wie sieht es denn überhaupt mit der internationalen Solidarität aus, jetzt auch außerhalb von der BRD?
Meinst du jetzt bezogen auf die Demonstration oder grundsätzlich?
Grundsätzlich und ja, wie es eben im Moment international auch aussieht.
Also grundsätzlich sind wir, damit meine ich jetzt einige Gruppen, die Demonstration tragen, arbeiten ja auch im Netzwerk Kuba Informationsbüro zusammen, das im Moment aufgebaut wird, sozusagen in der Gründungsphase sich befindet. Da sind wir eben auch dabei, genau diese internationale Vernetzung auch anzuschieben. Wir wollen Kontakt haben mit anderen europäischen, auch außereuropäischen Solidaritätsorganisationen. Wir wissen von der großartigen Aktion der USA, wo es auch ein Network Cuba gibt, wo auch die Pastors for Peace waren, die ja jetzt kürzlich dort einen Hungerstreik an der Grenze zu Mexiko in Laredo gemacht haben, um zu erzwingen, dass sie mit ihrem Minibus, der für einen Kindergarten, soweit ich weiß, bestimmt war und Schulmaterialien und so weiter, dass sie da überhaupt ausreisen durften aus den USA. Wir wissen, dass in Spanien, in allen autonomen Republiken Spaniens, außerordentlich viel an materieller und an politischer Solidarität läuft. Wir wissen, dass in Frankreich einige, wissen wir nicht Näheres, wir wissen aus informellen Kontakten, dass da einige Sachen laufen. In Griechenland war kürzlich eine Kuba-Solidaritätsdemonstration. Wir wissen von Vietnam, die kürzlich 10.000 Tonnen Reis gespendet haben. Und das ließe sich jetzt unendlich fortsetzen. Mhm. Aber wir sehen also schon, dass durch das ähnlich wie bei uns, also ähnlich wie in der Bundesrepublik oder jetzt Groß-BRD, durch die Verschärfung der Blockade, dass da eben auch mehr Leute auch mit ganz verschiedenen Zugängen zum Thema Kuba sagen, wir können jetzt nicht länger schweigen, wir müssen aufstehen, wir müssen was machen. Und zwar äußert sich das eben sowohl in materieller Form, das heißt Medikamentensammlung vor Ort, Schulbücher, Papiere sammeln, medizinische Fachzeitschriften und Ähnliches, als eben auch in politischer Solidarität, das heißt in Informationsständen, in Veranstaltungen, um über die Wahrheit Kubas sozusagen, wenn man davon sprechen kann, zu berichten, einfach auch gegen die Medienblockade Kubas anzustinken.
Mhm. Was sind denn die Ziele dieser Demonstration oder die Forderungen?
Die Ziele sind, oder die politischen Inhalte sind ja in diesem Aufruf formuliert, wo einfach nochmal festgestellt wird, in welcher Situation befindet sich Kuba, wodurch befindet sich, welche hauptsächlichen Gründe hat die schwerste ökonomische Krise seit der Revolution von 59, nämlich eben die anhaltende US-Blockade, an der sich eben auch bislang die EG und eben auch die BRD beteiligt, gerade die BRD, deren Regierung ja sämtliche Verträge, die zwischen Kuba und der DDR gelaufen sind, einseitig gekündigt hat, entgegen den Aussagen und Vereinbarungen im sogenannten Einigungsvertrag. Das bekannteste Beispiel ist eben der Austausch von Futterhefe von Kuba gegen Milchpulver, wo 20.000 Tonnen jährlich an Milchpulver geliefert wurden, die einfach rigoros gestrichen worden sind, was natürlich auch ganz hart ist für das Versorgungsprogramm für die Kinder und die Alten. Aber nach wie vor hat Kuba eben, sie sind da immer noch so, dass sie so stark, dass sie sagen, wir schaffen es immer noch einen halben Liter Milch pro Tag für jedes Kind bis 7 und für jeden Erwachsenen, für jeden Alten ab 65 zu geben. Wir sagen, dass ein alternatives Entwicklungsmodell zerschlagen werden soll. Nicht umsonst sind die Imperialisten so scharf darauf, Kuba zu erdrosseln. Sie rechnen ja oder sie kalkulieren damit, Kuba so weit in die Enge zu treiben, dass möglicherweise Hungeraufstände oder Ähnliches stattfinden kann und sie dann sogenannte humanitäre Hilfe leisten kann. Ich verweise da auf Somalia. Das lässt sich ja alles fein organisieren, auch medienmäßig. Und Kuba ist, denke ich mir, nicht nur eine Referenz an die dritte Welt, sondern auch durchaus für Völker in den entwickelten, kapitalistischen, hochentwickelten, industrialisierten Ländern. Und so sagen wir, dass wir uns natürlich an die Seite dieses alternativen Entwicklungsmodells stellen. Viele, die aufrufen zu der Demonstration, sagen nicht, dass sie hundertprozentig mit allem einverstanden sind, was auf Kuba läuft, aber sie sagen, und das ist eigentlich auch einigen der große Band, dass wir alle sagen, Kuba muss das Recht auf eine Entwicklung und das Recht auf eigene Entwicklung haben. Und das kann es nur erreichen, indem endlich diese verdammte Blockade aufgehoben wird, indem der US-Stützpunkt Guantanamo aufgegeben wird, indem aufgehört wird mit Kontraaktionen gegen Kuba und ähnliche Sachen. Es sind dann eine Reihe von Forderungen, sind 8 oder 9 Forderungen, die sicherlich zu lang werden, die jetzt aufzuführen, die aber im Prinzip darauf so um die Sachen kreisen, die ich gerade gesagt habe.
Gleichzeitig zu dieser Demonstration findet in Berlin eine Aktion statt.
Da findet eine 3-tägige Mahnwache vor der Außenstelle der US-Botschaft statt, organisiert von Kuba Sea. Das ist keine Konkurrenzveranstaltung, sondern viele Leute aus Berlin, Brandenburg und Umgebung haben gesagt, wir würden gerne nach Bonn, das ist einfach zu teuer, wir sind arbeitslos und so weiter, können das nicht. Und da wurde eben gesagt, unter dem gleichen Motto, nämlich Solidarität mit Kuba, Schluss mit der Blockade durch USA, EG und BRD, findet dann eben in Berlin statt, sodass auch
alle. Die Kuba-Gruppe in Freiburg hat hier auch einen Bus organisiert, der wird abfahren morgens um 5.30 Uhr gegenüber vom Jazzhaus. Karten gibt es im Vorverkauf im Jos Fritz und im Strandcafé soll es auch welche geben.
En el borde del camino hay una silla, la rapiña me rodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra el sudor. Del amor viaja el amigo en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo.
Ja, dann zu unserem EMA-Boykott. Boykott gegen EMA. Von iranischen Frauen wird zu einem Boykott gegen die Zeitschrift EMA aufgefordert. Der Vorwurf richtet sich insbesondere gegen den dort in den Artikel vertretenen Rassismus. Dieser Aufruf zum Boykott unterstützen die iranischen Frauen, aber auch die AGISRA, Arbeitsgemeinschaft gegen internationale sexuelle und rassistische Ausbeutung, Elisa aus Köln, AGISRA ist auch eine Organisation aus Köln, und der iranisch-deutsche Frauenverein aus Köln, sowie hier aus Freiburg, Villa Courage. Wir lesen vielleicht ein paar kleine Ausschnitte aus dem Aufruf. EMA Feminismus auf Abwägen. Von EMA ist Frau in den letzten Jahren schon einiges gewöhnt. Aber die letzte Ausgabe, Juli, August, ist diesmal unerträglich. EMA hat ein 20-seitiges Dossier über Fundamentalismus zusammengestellt, das nur als rassistische Hetze zu verstehen ist. Die Argumentationskette kennt Frau aus Spiegel, Magazin bis hin zur Bildzeitung. Fundamentalismus, das ist gleich Islam. Fundamentalismus, das ist gleich alle muslimischen Männer. Deutscher Rassismus, das ist gleich Männerherrschaft. Musliminnen, das sind Opfer fundamentalistischer und rassistischer Männergewalt und Multikulti-Ignoranz. Für EMA steht fest, alle Frauen sind Opfer, alle Männer sind Täter.
Die komplizierten Verflechtungen von Sexismus und Rassismus werden auf dieser Basis nicht gesehen. So titelt Emma, die nachfolgende Geschichte ist mitten in Deutschland passiert, in Köln. Eine Frau ruft den Notarzt, der ist Muslim, ihr fast tödliches Pech, steht im Emma. Die weiblichen Opfer rassistischer Gewalt werden von Emma instrumentalisiert. Zitat: Während ihre Väter und Männer arbeiten, sich unter die Deutschen mischen oder in der Moschee debattieren, hocken die Frauen in ihren vier Wänden, ein ideales Eingriffsziel. Dass fünf Frauen in Solingen ermordet wurden, kann nicht absurder missbraucht werden. Muslimische Männer werden hier zu Mittätern an den rassistischen Gewalttaten gemacht. Emma will nicht sehen, dass Rassismus nicht zwischen Frauen und Männern unterscheidet, wenngleich es eher Frauen und Männer unterschiedlich trifft. Agisra Köln hat zusammen mit anderen Kölner Migrantinnengruppen einen Boykottaufruf gegen Emma geschrieben. Es wäre gut, wenn noch andere Gruppen bei Emma gegen diese Hetze protestieren würden. Wir klagen an, wir im Exil lebende Frauen, Immigrantinnen, schwarze Frauen und Judinnen sind entsetzt und voller Wut über die letzte Ausgabe der sogenannten Frauenzeitung EMA von Juli, August 1993. In ihrem 22-seitigen Dossier zum Thema Fundamentalismus beschreibt dieses Blatt eine offene rassistische Hetze sondergleichen. Emma macht sich damit mit verantwortlich für die alltäglichen Morde und Mordversuche, Diskriminierungen und rassistischen Übergriffe in diesem ihrem Lande. Wir sind es satt, von der weißen deutschen christlichen Frauenbewegung funktionalisiert und benutzt zu werden. Wir sind es satt, immer nur als die armen Opfer dargestellt zu werden. Artikel wie diese in der EMA sind der Versuch, uns unserer Identität und Würde zu berauben. EMA hat sich schon in der Vergangenheit mit subtilen und weniger subtil rassistischen Artikeln hervorgetan. Jetzt reicht es. Diese letzte Ausgabe ist nicht nur systemstabilisierend, sie ist auch eine Beleidigung und wir empfinden sie als Angriff auf uns. Wir rufen hiermit öffentlich zum Boykott der EMA auf. Alle weißen, deutschen, christlich sozialisierten Frauen, die es mit dem Antirassismus ernst meinen, rufen wir auch auf, ihre Solidarität zu bekünden und ihren Protest ordentlich zum Ausdruck zu bringen, voller Zorn und eine ganze Reihe von Unterschriften. Und wir unterstützen es auch.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Oktober 1993.
Kurdistan. Neue Repressionen gegen die kurdische Zivilbevölkerung meldet die Zeitung Özgür Gündüm vor wenigen Tagen. Der Bezug von Lebensmitteln ist an behördliche Willkür gebunden. Wer nicht spurt, kann nichts einkaufen. Über dies und über die Repression der Kurden in der BRD gibt es im nächsten Beitrag.
Aus Unterlagen, die der kurdisch-türkischen Zeitung Özgür Gündem zur Verfügung stehen, sind folgende Zustände in der Provinz Schirnak abzuleiten. Das ist in Nordwestkurdistan. Die Türkei hat ein praktisches Lebensmittelembargo gegen diese Provinz verhängt. Jemand kriegt nur noch Lebensmittel unter der Bedingung, dass er oder sie erstens ein Formular der türkischen Behörden ausfüllt, das nur an bestimmten Stellen erhältlich ist, zweitens mit diesem Formular bei der Meldebehörde die Anzahl der Familienangehörigen bestätigen lässt, drittens danach sich der Prüfung unterwirft, ob jemand beim Militär vorgemerkt sei, viertens schließlich zum Gouverneur geht, wo dann entschieden wird, ob die Person einkaufen darf oder was auch sonst immer. Und fünftens, der Einkauf lässt sich dann nur noch über bestimmte ausgewählte Lebensmittelhändler bewerkstelligen. Die Dorfbewohnerinnen und Bewohner haben in einem Interview mit der Zeitung Özgegündem an die Weltöffentlichkeit appelliert. Zitat: Wir befinden uns in einer verzweifelten Lage, denn durch dieses Embargo stehen wir dem Hunger gegenüber. Wir haben keine Möglichkeiten mehr, uns gegen das Embargo zur Wehr zu setzen. Beschwerden gegen dieses Vorgehen bei den türkischen Militärbehörden, der türkischen Ministerpräsidentin und dem Staatspräsidenten blieben bislang erfolglos. Während dies also passiert, hat die PKK erneut in einer Erklärung ihres Vorsitzenden Abdallah Öcalan die Bedingungen erklärt, an denen ein Waffenstillstand stattfinden kann. Wörtlich meinte Öcalan auf einer Pressekonferenz am 28. September im Libanon: Unsere einzige Bedingung ist, dass der Weg für eine politische Lösung offen gehalten wird. Unter solchen Umständen sind wir jederzeit zu einem beiderseitigen Waffenstillstand bereit. Unsere Bedingung ist der Dialog. Das wäre die erste Stufe. Die zweite könnte danach die Diskussion über eine Föderation sein. Punkte wie die Abschaffung des Dorfschützersystems, eine Generalamnestie für politische Gefangene würden ohnehin bei dem Dialog erwähnt werden. Soweit die Erklärung von Öcalan auf einer Pressekonferenz. Und eine weitere Meldung in diesem Zusammenhang, die uns kurz vor der Sendung erreichte: Entweder gestern Morgen, also Mittwoch, oder heute Morgen, drangen starke Polizeikräfte in ein Büro in Köln ein, ein Büro des Informationszentrums für freie Völker. Bundesanwaltschaft, Bundeskriminalamt und GSG 9 waren daran beteiligt. Ohne jegliche Vorwarnung wurde die Tür aufgebrochen, anwesende Mitarbeiter und Besucher brutal gefesselt, zum Teil die Augen verbunden. Mehrere Mitarbeiter des Büros sowie anwesende Gäste wurden festgenommen. Vier von ihnen befinden sich zurzeit immer noch in Haft. Telefone abgestellt. Zwei Journalisten, die eintrafen, um zu berichten, wurden aufgefordert, das Gebäude sofort zu verlassen. Mehr als 5 Stunden wurde das Büro besetzt gehalten. Akten, Computer, Adresslisten beschlagnahmt, das ganze Büro durchforstet. Man muss davon ausgehen, dass zum Teil heimlich Kopien der Unterlagen gemacht wurden. Parallel zu dieser Durchsuchung in Köln fanden mindestens 2 weitere Polizeiüberfälle, so das Büro für freie Völker in Köln, statt, und zwar in Bochum und in Wuppertal.
Frankfurt Flughafen. Seit dem 1. Juli 1993 hat das Asylverfahren eine neue Hürde erhalten. Einreise in Deutschland ist so schwer geworden, dass 20% der Flüchtenden bereits auf der Landepiste wieder umkehren müssen.
Das Thema verbirgt sich hinter einem kleinen Paragraphen, Paragraph 18a, Neufassung des Asylverfahrensgesetzes vom 27. Juli 1993. 18a schreibt vor, bei Ausländern aus einem sicheren Herkunftsland, und dann werden Länder aufgelistet: Bulgarien, Gambia, Ghana, Polen, Rumänien, Senegal, Slowakische Republik, Tschechische Republik und Ungarn, die über einen Flughafen einreisen wollen und bei der Grenzbehörde um Asyl nachsuchen, ist das Asylverfahren vor der Entscheidung über die Einreise durchzuführen. Weitere Absätze dieses kleinen Paragraphens Artikel 18a verdeutlichen die Schwierigkeiten des neuen Asylverfahrens. Häufig genug ist schon darüber diskutiert worden. Wir wollten nun nach 3 Monaten Praxis dieses sogenannten Flughafengesetzes, der Flughafenregelung, einmal beim Flughafen Frankfurt, beim Sozialdienst nachfragen, wie die jetzige Regelung dort gehandhabt wird. Zunächst vielleicht zur Einschätzung noch einmal ganz kurz die Unterschiede, die nun dort in Frankfurt Flughafen umgesetzt werden.
Und nun ist es ja durch das neue Gesetz so, dass die ursprünglich einhellige Gruppe der Flüchtlinge in 4 Gruppen zerfällt. Also die einen, das ist die absolute Minderheit, die mit einem echten Pass kommen, das ist sehr selten, die können halt mit den üblichen Problemen und auch hohen Kosten hier ankommen, werden grenzpolizeilich befragt und werden dann weitergeleitet zur Asylantragstellung in die hessische Erstaufnahmeeinrichtung. Und dann gibt es 2 andere Gruppen, die ohne echten Pass kommen, und also ohne einen gültigen Pass, und die, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen, das ist hier am Flughafen bisher vor allem Ghana gewesen, die kommen in das Asylverfahren am Flughafen mit sehr, sehr engen Fristen und dürfen den Flughafen auch vor Abschluss des Verfahrens in der Regel nicht verlassen. Und diejenigen, die durch ein sogenanntes sicheres Drittland gereist sind, die haben eigentlich überhaupt keinen Anspruch mehr auf eine Anhörung zu ihren Verfolgungsgründen, ganz egal, woher sie ursprünglich stammen. Die gehen häufig direkt an uns vorbei, werden vom Bundesgrenzschutz direkt nach erkennungsdienstlicher Behandlung zurückgewiesen. Und es war nach den Zahlen von 1992 immerhin 20% unserer früheren Klienten.
Das heißt, zu vielen der Flüchtlinge, die kommen, kriegen sie gar keinen Kontakt mehr, weil der Bundesgrenzschutz sie gleich abfängt.
Ja, die sogenannten Drittlandfälle, ne? Also wer aus einem sogenannten sicheren Drittland, also Spanien oder Tschechei oder Polen oder Norwegen oder Italien einreist, der wird in der Regel direkt wieder zurückgeschoben. Wir hatten allerdings jetzt einige Fälle, wo wir durch großen Zufall und großes Glück an die Leute herangekommen sind. Und da gibt es jetzt ein Verwaltungsgerichtsurteil und ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass diesen Leuten zu einer Einzelüberprüfung der Zugang zum 18a-Verfahren hier am Flughafen gestattet worden ist.
Springender Punkt an diesem Problem ist also überhaupt, in den Rechtsweg hineinzukommen. Obwohl sehr strittig ist, was von dieser sogenannten Drittlandregelung überhaupt zu halten ist. Aber eine grundsätzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes liegt bislang noch nicht vor. Und somit bleibt das Problem.
Oder ob es nicht zum Beispiel auch die Möglichkeit geben könnte, dass jemand, der durch einen sogenannten sicheren Drittstaat gereist ist oder aus einem solchen nach Deutschland eingereist ist, ob derjenige nicht doch das Recht hat, seine Sache vorzutragen, oder dass man auch im Einzelfall prüft, war derjenige denn wirklich in diesem sicheren Drittstaat und hat er dort tatsächlich auch den Anspruch und die Möglichkeit zu einem fairen Verfahren. Das ist ja die Fiktion, die dieser Drittstaatenregelung unterliegt. Und da gibt es ja erhebliche Bedenken. Ja? Also denken Sie an die Sache mit den Albanern damals in Bari in Italien. Oder Tschechien zum Beispiel hat eine Regelung, wenn man durch diesen Staat einmal gereist ist und kommt dann zurück, dann kann man gar keinen Asylantrag mehr stellen. Also von daher könnte Tschechien zum Beispiel gar kein sicherer Drittstaat mehr sein. Und so gibt es noch viele andere Beispiele, sehr unterschiedlich nach den einzelnen Ländern, denn es gibt ja nach wie vor kein materiell einheitliches europäisches Asylrecht.
Eine weitere Praxis dieses Artikels 18a im neuen Asylverfahrensgesetz beinhaltet die Geschwindigkeit. Das Bundesamt für die Anerkennung entscheidet innerhalb von 2 Tagen und dann hat die geflüchtete Person ganze 3 Tage Zeit, um vorläufigen Rechtsschutz zu beantragen. Das ist schier unmöglich. Frau Petersch vom Sozialdienst am Frankfurter Flughafen äußert sich dazu wie folgt.
Also zunächst der Kontakt zu Rechtsanwälten geht in 99% der Fälle nur über uns. Ohne uns hat ein Flüchtling überhaupt keine Chance, ja, an einen Rechtsanwalt ranzukommen. Das ist selbst für uns häufig stundenlange Telefoniererei, bis wir überhaupt jemanden finden, der bereit ist und die Zeit hat, so ein aufwendiges und unter Zeitdruck stattfindendes Verfahren zu übernehmen. Und nur in ganz seltenen Fällen hat der Flüchtling vorab einen Anwalt, weil hier zum Beispiel schon Verwandte leben, ja, die schon einen vorab beschafft haben. Aber wir sind diejenigen, die diese Vermittlungsarbeit leisten, und wir sind auch diejenigen, die dem Anwalt helfen, dass er die 3-Tagesfrist nutzen kann. Denn das geht schon damit los, dass wir ihm einen Teil der Akte vorab faxen müssen, damit er überhaupt eine Grundlage hat, um einen Eilantrag zu formulieren. Ne? Sonst könnte er das überhaupt nicht einhalten. Allein wenn wir nur die Akte per Post schicken würden und der Flüchtling bekommt die in die Hand gedrückt und kann gar nichts damit anfangen, lesen kann er es ja auch nicht. Die Gerichtssprache ist ja Deutsch.
Damit einen Rechtsanwalt zu finden, sind die Probleme aber keineswegs gelöst. Ein Beispiel, wie vor kurzem eine Verfassungsgerichtsbeschwerde verloren wurde, zeigt den Hintergrund der Schwierigkeiten auf.
Wir haben zum Beispiel heute eine Verfassungsbeschwerde verloren, weil die Flüchtlinge falsch informiert waren. Die haben in ihrer Angst und in ihrer Unwissenheit etwas Falsches erzählt, haben ihre wirklichen Verfolgungsgründe nicht erzählt und wir haben das erst hinterher erfahren, als die Befragungen bereits abgeschlossen waren, weil wir vorher nicht an die Leute rankommen, sie zu beraten und ihnen noch zu erklären, wie wichtig es ist, also dass sie wirklich die Wahrheit sagen und dass, also welche politischen Motive auch immer sie haben, dass es aber ganz wichtig ist für ihre Anerkennung, das auch wahrheitsgemäß und vollständig zu Protokoll zu geben. Diese Familie hat es nicht getan, weil sie falsch informiert war. Wir kamen gar nicht an sie ran. Das Resultat war jetzt, dass sie wegen Unglaubwürdigkeit abgelehnt worden ist.
Aus solchen Beispielen, die nicht nur einmal stattfinden, kommt auch die grundsätzliche Kritik.
Und wir beklagen halt vor allem seit dem 1. Juli, dass wir praktisch überhaupt nicht mehr dazu kommen, unsere Hauptaufgabe zu erfüllen, nämlich Verfahrensberatung vorab zu machen, die Flüchtlinge über ihre Rechte und Pflichten ordnungsgemäß aufzuklären und ihnen das ganze Verfahren zu erklären und auch den Inhalt des Asylrechts. Ich denke, wenn wir sie vernünftig aufgeklärt hätten, wäre das niemals passiert. Aber sie kommen an und gehen sofort in zwei Befragungen in völlig erschöpftem Zustand und naja, das Resultat sieht man jetzt wieder heute.
Schadensbegrenzung, also als Arbeitsinhalt?
Die psychosoziale Situation in dem Gebäude ist sehr, sehr schwierig geworden. Also wir hatten schon mehrere Nervenzusammenbrüche, Selbstmordversuche und Ähnliches, wenn die Leute halt dann in Todesangst durchdrehen. Was einen ja auch dann nicht verwundern kann, es ist sehr, sehr schwierig geworden. Aber man kann die Leute ja auch nicht im Stich lassen, obwohl wir sicherlich nicht genug tun können und auch nicht wissen, ob wir es in Zukunft noch tun können, weil es ja auch immer eine Frage ist der Finanzierung.
Die Unterbringung für Flüchtlinge am Flughafen gleicht fast einem Gefängnis, stark abgesichert. Sehen Sie da eine Möglichkeit, dass also überhaupt Flüchtlinge sich direkt artikulieren können?
Sie können sich nicht direkt artikulieren. Sie dürfen das Gebäude ja nicht verlassen. Und sie haben, gut, sie können zwar telefonieren nach außen, aber man kann sie nicht anrufen. Ich denke, die ganzen Bedingungen sind so, dass jemand nicht angstfrei und souverän Herr seines eigenen Verfahrens sein kann. Und wir bemühen uns halt nach Kräften, also dieses Stück Subjektivität durch unsere Vermittlung, Beratung, Beruhigung ein Stück weit mit zu retten. Aber grundsätzlich müsste da halt das Verfassungsgericht sich auch mit diesen Dingen beschäftigen. Wir können nur sagen, so oder so ist es, unter dem und dem leiden die Flüchtlinge und können es auch dokumentieren und versuchen in Einzelfällen Abhilfe zu schaffen.
Eilentscheidungen vor dem Bundesverfassungsgericht sind in 11 Fällen positiv bislang entschieden worden, in 23 Fällen aber auch negativ. Diese Eilentscheidungen nehmen aber die grundsätzliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Beurteilung dieses Gesetzes noch nicht vorweg. Und diese Entscheidung kann auf sich warten. Was also passiert derzeit am Flughafen mit Flüchtlingen, die den heiligen Boden der Bundesrepublik Deutschland betreten?
Ja, im Moment können wir nur weitermachen wie bisher. Demnächst wird es hier eine neue Unterkunft am Flughafen geben, wo die Flüchtlinge dann zumindest in Mehrbettzimmern untergebracht sind. Es soll auch ein Provisorium sein. Wann das genau sein wird, wissen wir noch nicht, in ein paar Wochen. Und ob wir aber da reingehen können und dort unsere Arbeit fortsetzen können und auf welcher finanziellen Grundlage, das wissen wir immer noch nicht. Also da haben wir auch noch keine konkreten Angebote von der hessischen Landesregierung erhalten.
Dieses ist beileibe nicht die einzige Arbeit des Flughafensozialdienstes in Frankfurt. Wir haben uns jetzt nur einmal auf diesen Punkt konzentriert. Zum Schluss noch eine Frage. Es gibt noch eine weitere Kritik gegenüber dem derzeit praktizierten Asylverfahren, was insbesondere aus der CDU-CSU kommt. Die sagen, es gäbe noch Lücken in diesem Gesetz. Wie beurteilen Sie diese Kritik?
Lücken? Wo sollen die sein?
Lebensmittel. Zum 1. November werden aufgrund eines ebenfalls neuen Gesetzes keine Sozialhilfeleistungen mehr an Flüchtlinge gewährt. Es steht Streit und Widerspruch an.
Von Lebensmittelpaketen an Flüchtlinge nimmt konkrete Reformen an. Während die Vorschläge, wie sie bislang vorliegen, in der Stadt Freiburg jedenfalls noch durch den Gemeinderat bestätigt werden müssen, am 12. Oktober hat das Landratsamt Emmending schon einmal die ersten Briefe verschickt. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, so die vornehme Anrede in deutscher Sprache, wir setzen Sie in Kenntnis von den vorgesehenen Änderungen. Danach erhalten Sie künftig keine Sozialhilfeleistung mehr, denn dieses endet mit Wirkung vom 31. Oktober 1993.
Danach werden künftig nur noch Natural- und Sachleistungen gewährt, verbunden mit einem Taschengeld von entweder 40 Mark oder 80 Mark. Sie haben die Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Noch weniger als keine Möglichkeiten, sich darauf einzustellen, haben die Flüchtlinge in St. Blasien zum Beispiel. Dort wurden in den letzten Tagen Fragebögen verteilt, in denen die sogenannten Essgewohnheiten der Betroffenen ausgekundschaftet werden sollen. Die Flüchtlinge sind über solche Bürokratie erstaunt bis verärgert. Erste Gegenwehraktionen sind schon angekündigt, was der Gemeindeverwaltung in St. Blasien gar nicht lieb ist. Die Tendenz dort ist, lieber verhungern, als die Fresspakete dann annehmen. So jedenfalls die Flüchtlinge wörtlich. Und die Gemeindeverwaltung in St. Blasien ist wohl reichlich blauäugig. Was tatsächlich dann stattfinden wird, zeigt sich vermutlich erst nach dem 1. November. Wer Wind sät, wird Sturm ernten, oder? Die Sozialbetreuungen haben jedenfalls schon angekündigt, sich an diesen neuen Untaten nicht beteiligen zu wollen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Oktober 1993.
Aktion Zuflucht. Versteckt Flüchtlinge. So lautet ein Aufruf in verschiedenen Städten Deutschlands, um der Abschiebemaschine deutscher Behörden etwas entgegenzusetzen. Seit kurzem läuft dazu auch hier in Freiburg einiges, was in der letzten Woche öffentlich gemacht worden ist.
Die Aktion Zuflucht ist eine Kampagne hier in der Region, von der ihr wohl noch kaum was gehört habt. Kein Wunder, denn die Aktion Zuflucht ist hier erst in Gründung begriffen. In anderen Städten und auch Ländern existiert sie schon länger. Die Aktion Zuflucht will von Abschiebung bedrohten Flüchtlingen eine Möglichkeit bieten, eben dieser Abschiebung zu entgehen, wohl wissend, dass dies juristisch zumindest eine Gratwanderung ist. Die Hintergründe schildern zwei Studiogäste, die die Aktion Zuflucht näher kennen.
Ja, schon vor der Änderung des Grundgesetzes war die Situation für Flüchtlinge sehr schlecht, doch jetzt hat sie sich noch weiter drastisch verschlechtert. Zwei Punkte sind hier zu nennen. Einmal die Regelung der sicheren Herkunftsländer, das heißt Flüchtlinge, die aus Rumänien kommen, aus Ghana, Bulgarien, haben überhaupt keine Chance mehr, hier anerkannt zu werden. Sie werden praktisch nach einer kurzen Anhörung sofort abgeschoben. Dann gibt es weiterhin die Regelung der sicheren Drittländer, das heißt Flüchtlinge, die über sogenannte sichere Drittländer, sei es Frankreich, Schweiz, in die Bundesrepublik einreisen, werden auch sofort dahin zurückgeschoben. Und wenn man sich anguckt, dann ist eben die Bundesrepublik von solchen sicheren Drittländern umgeben. Das heißt, Flüchtlinge haben überhaupt keine Chance mehr, nach Deutschland hineinzukommen.
Habt ihr Kontakt zu bestimmten Familien zum Beispiel oder zu bestimmten Personengruppen, wo ihr sagt, ja, guckt euch mal an, so und so läuft es, das und das passiert dann, und habt quasi aus solchen konkreten Erfahrungen raus euch für eure Arbeit entschieden?
Ich glaube, alle Gruppen, die sich an der Aktion Zuflucht beteiligen, haben sich aus solchen Erfahrungen heraus entschlossen, so eine Aktion zu gründen. Für uns stammt die Erfahrung hauptsächlich, die wir hier sitzen, aus der Vauban. Da ist es im Moment so, dass die Polizei eigentlich die Anhörungen macht, nämlich die ersten, nach denen eigentlich entschieden wird, für Algerier, dass sie nach Frankreich zurückgeschoben werden, für Leute, die aus dem Osten kommen, dass sie eben über Polen, Tschechoslowakei abgeschoben werden. Dann, was viele von euch bestimmt gelesen haben, solche Geschichten, wie die BZ sie aufgegriffen hat, von der Familie, die in den sechsköpfigen Familie aus Merzhausen, die in den Libanon zurückgeschickt wurde und dort vier von umgekommen sind. Das sind so die alltäglichen Erfahrungen, wo wir sagen, es muss hier ein System geben, mit dem wir Flüchtlingen ermöglichen können, vor ihrer Abschiebung auf jeden Fall noch eine Zuflucht zu finden und in der Zeit dann zu überlegen, was sich noch machen lässt.
Was ist denn Schwerpunkt eurer Arbeit jetzt so ganz konkret, jetzt mal gefragt?
Es haben sich jetzt einige Gruppen zusammengefunden, diese Aktion Zuflucht überhaupt zu gründen. Diese Gruppen gehen vom UASTER, von der Evangelischen Fachhochschule über Linke Liste, Friedensliste, Aktion Dritte Welt und noch einige andere Gruppen. Und wir versuchen jetzt in diesem Rahmen erst auch einmal Adressen zu finden, diese Aktionen überhaupt bekannt zu machen. Denn es ist natürlich wichtig, dass sich daran viele Leute beteiligen und auch viele, also ein großes gesellschaftliches Spektrum halt, damit auch diese Leute, die daran beteiligt sind, nicht schnell kriminalisiert werden können.
Was heißt Adressen finden?
Wir hoffen, dass sich aus dem großen Kreis von Menschen, die vor einem Dreivierteljahr gegen diese Abschaffung des Grundgesetzes waren, sich Menschen finden, die Flüchtlinge in der Zeit aufnehmen nach ihrer drohenden Abschiebung, für die Zeit, die sie eben brauchen, um das weitere Vorgehen zu planen.
Ja. Ist so, ja.
Genauso wie wir Menschen brauchen, die das finanziell unterstützen, weil es ab dann natürlich kein Geld mehr gibt für die Flüchtlinge.
Ist das jetzt eine vollkommen neue Idee, was ihr da versucht aus der Taufe zu heben, oder gibt es da Vorbilder?
Es gibt viele Vorbilder. Es gibt hier im südbadischen Raum, gab es mit Sicherheit auch schon viele Menschen, die Flüchtlingen in der Situation geholfen haben, ohne dass sie eine Aktion draus gemacht haben. Es gab in der Schweiz, es gibt in der Schweiz eine relativ große Bewegung, die Aktion für abgewiesene Asylbewerber mit bis zu 2000 Menschen, die dort Flüchtlinge verstecken in so einer brenzligen Situation. Dann gibt es eine ähnliche Situation in den Niederlanden und auch in Norwegen. Hier in Deutschland gibt es verschiedene Aktionen dieser Art. Die am längsten damit zu tun hat, ist die in Stuttgart. Es gibt aber auch eine in Köln und in Tübingen, in Reutlingen.
Wie sieht jetzt eure turnusmäßige Arbeit aus? Ihr trefft euch vermutlich regelmäßig, wenn da sich jemand jetzt zum Beispiel interessiert und damit diskutieren möchte. Wo gibt es da Anlaufstellen?
Ja, es ist am besten, sich eigentlich ans Radikaldemokratische Zentrum zu wenden, Aktion Zuflucht. Und das ist am besten dann brieflich zu machen, dass wir dann auch auf die Leute dann zugehen können oder auch freitagsabends dort ab 8 Uhr anzurufen.
Also das ist in Freiburg, Egonstraße 54 ist es, Telefonnummer ist 33321.
Frankfurt. Kongress in Frankfurt. Am letzten Wochenende wurde in Frankfurt ein Kongress zur Veränderung in Süd- und Mittelamerika veranstaltet. Was dort diskutiert wurde, im folgenden Beitrag.
Am vergangenen Wochenende fand in Frankfurt ein internationaler Kongress zum Thema Reform oder revolutionäre Theorie und Praxis in Lateinamerika und Europa statt. Ziel des Kongresses war es, nach Antworten auf die Frage zu suchen, wie das gegenwärtige Weltsystem zu überwinden ist, das die große Mehrheit der Gattung in die aktuelle Misere gezwungen hat. An dem Kongress haben etwa 400 Menschen teilgenommen. Einer von ihnen sitzt jetzt neben mir im Studio. Hallo. Kannst du vielleicht mal deine Eindrücke von diesem Kongress schildern?
Ja, wie gesagt, der Kongress fand in Frankfurt an der Universität am vergangenen Wochenende, am 2. und 3. Oktober statt. 400, 500 Leute vielleicht saßen dort im Publikum und oben auf dem Podium verschiedene Vertreter, und damit ist ein Punkt schon genannt. Es waren fast nur Männer, die dort oben saßen, lediglich eine Moderatorin und eine Vertreterin der FSLN aus Nicaragua. Um vielleicht einen Eindruck zu geben, dies waren Vertreter bzw. die eine Vertreterin fast überwiegend von politischen Parteien aus Lateinamerika, zum Beispiel von der PT, also Arbeiterin, weiß ich nicht genau, Partei aus Brasilien. Dann war der Heinz Dietrich, recht bekannter Vertreter des Forums für Emanzipation und Identität Lateinamerika aus Mexiko da, Miguel Bonasso, ein Journalist aus Argentinien, dann ein Vertreter der Partido Causa Radical aus Venezuela, ein Vertreter der FMLN, ein Vertreter der URNG aus Guatemala und ein Vertreter oder ein Sprecher für den Verein Wissenschaft und Sozialismus aus der BRD. Und ferner noch den vielleicht manchen auch hier bekannte Eleuterio Uidopo von den MNL Tupamaros aus Uruguay. Und diese Leute saßen also oben auf dem Podium und haben dann verschiedene Redebeiträge gehalten. Und da ging das Problem eigentlich schon ein bisschen los. Die Texte lagen zum Teil in deutscher Übersetzung vor, in Form eines etwa 100-seitigen Readers und dieser Reader war aber vorher nicht erhältlich, sondern wir haben den dann erst dort auf dem Kongress gekriegt und es war dann so gedacht, dass die Referenten, Referentinnen ihre Beiträge auf Spanisch bzw. Portugiesisch halten und man dann die deutsche Übersetzung mitliest. Ich persönlich fand das eine sehr entfremdende Art eigentlich, weil man die Menschen gar nicht gesehen hat, während sie ihren Beitrag gehalten haben, also auch so Gestik, Ausdrücke oder ob sie jetzt mal gelacht haben, dann eigentlich gar nicht mitkriegen konnte. Und es zum Teil auch sehr, sehr schwer war, dann überhaupt dem zu folgen, zumal die Übersetzungen teilweise nicht ganz richtig waren, beziehungsweise die Referentinnen dann von ihrem eigentlichen Text abgewichen sind und noch ganz andere Sachen erzählt haben, die dann eben nicht in der deutschen Übersetzung vorlagen. Und das Ganze war dann sehr, sehr straff organisiert oder durchgezogen. Es sollte nach jedem Beitrag lediglich 5 Minuten für Verständnisfragen aus dem Publikum geben. Und die Diskussionen sollten dann später zusammengeballt eigentlich laufen. Und das fand ich auch eine recht schwierige Angelegenheit. Also es war schon so, dass eigentlich kaum Raum zu Diskussionen da waren, dass auch in den Diskussionsforen, die dann später geplant waren, ganz überwiegend eigentlich die Leute oben vom Podium geredet haben und vom Publikum nur sehr wenig Raum eigentlich da waren. Es wurden dann auch massiv quasi Wortmeldungen aus dem Publikum gestrichen. Und das hat zu sehr starker Kritik auch aus dem Publikum geführt. Wobei wir jetzt mal eine Kritik, die da formuliert worden ist, mitgeschnitten haben, die wollen wir jetzt mal kurz einspielen.
Hallo, ich wollte jetzt nicht groß auf meine Vorrednerin eingehen, sondern noch mal ein paar grundsätzliche Sachen sagen.
No quería comentar lo que dijeron los que hablaron de finanzas, quería recalcar algunas cosas básicas.
Die Frage, die der Widopro aufgeworfen hat, wie die Revolution hier in den Zentren stattfinden kann, ist meiner Meinung nach für uns immer noch die wichtigste.
La pregunta que puso aquí el compañero Widopro, la pregunta cómo se puede hacer la revolución aquí en los centros, según mi opinión es la más importante todavía.
Und für diese Revolution, das wurde ja auch schon gesagt, braucht es eine Demokratie in der Theorie und in der Praxis und der Form, wie der Kongress hier stattgefunden hat, hat es leider nicht möglich gemacht, dass eine demokratische Diskussion und so auch ein Anteil zum Aufbau der Gegenwart von Osten beitragen wird.
Ihr hört das Tagesinfo vom 7. Oktober 1993.
Die Fragestellerin bekommt viel Applaus für ihre Kritik daran. Das Thema sollte ja sein, Zukunftsperspektiven von Befreiungsbewegungen in Lateinamerika und in Europa. Also Lateinamerika und Europa so gleichberechtigt nebeneinander gestellt. Wie ist es, worüber ist denn dann hauptsächlich dort geredet worden?
Ja, ich würde sagen, es ist schon hauptsächlich über Lateinamerika geredet worden. Eben der Titel, also das war jetzt nicht ganz richtig, wie du es gesagt hast, Titel des Kongresses war Reform oder revolutionäre Theorie und Praxis in Lateinamerika und Europa. Das Podium, wie ich ja vorhin auch schon eingangs erwähnt habe, hauptsächlich aus Vertretern, einer Vertreterin aus Lateinamerika und einem Menschen hier aus der BRD besetzt. Es kam dann an dem Sonntag noch ein Vertreter von Eri Batasuna aus Euskadi, also dem Baskenland, der dann noch einen Beitrag gehalten hatte. Der war aber auch in dem offiziellen Programm gar nicht angekündigt. Und also dieser Zusatz und Europa, der fiel schon ziemlich unter den Tisch. Der Beitrag aus der BRD, den fand ich auch sehr, sehr, sehr abstrakt. Also dass es eigentlich gar nicht reflektiert worden ist, wie eigentlich eine Situation einer Linken hier in der BRD gerade aussieht, sondern sehr abstrakt die Weltlage analysiert worden ist. Ja.
Also in dem Artikel von der Taz von gestern über diesen Kongress wurde so jetzt wiedergegeben, dass eigentlich die Alternative für Lateinamerika eigentlich nur noch bestünde zwischen Faschismus oder Chaos, beziehungsweise Faschismus, Chaos oder eben Sozialdemokratie als dritte Perspektive. Ist das denn dort so diskutiert worden?
Also ich muss vielleicht dazu sagen, es fällt mir relativ schwer, die ganzen Diskussionen, die dort gelaufen sind oder in Beiträgen von einzelnen Vertretern, Vertreterinnen zur Sprache gekommen sind, jetzt wiederzugeben, weil es doch 10, 15 Stunden nur Gerede war. Und das müsste man eigentlich jetzt erstmal auswerten, dieses ganze Bandmaterial, was wir von dort mitgebracht haben, um das genauer beurteilen zu können. Zumal, wie ich ja eingangs auch gesagt hatte, zum Teil die deutschen Übersetzungen überhaupt nicht vorlagen von den Beiträgen. Und wenn man wenig oder kaum Spanisch oder Portugiesisch versteht, das auch nicht so ganz beurteilen kann. Ich denke, es waren schon sehr viele Punkte, drehten sich halt darum, dass man Vertreter, eine Vertreterin von politischen Parteien aus Lateinamerika eingeladen hatte. Und die natürlich bestimmte Programme in ihrem Land vertreten, die jetzt auch wieder unterschiedlich sind. Und dort, wie es teilweise auf dem Kongress gesagt worden ist, vor der Gefahr stehen, an die Macht zu kommen und den Leuten in ihrem Land irgendwelche Lösungen für die Probleme, die die Menschen dort haben, anzubieten versuchen. Und gerade der Vertreter FMLN aus El Salvador ist halt sehr stark kritisiert worden für so eine, was hier als sozialdemokratisch eingestufte Lösung oder Vorstellung irgendwie die er vorgetragen hat. Nur ich fühle mich jetzt etwas überfordert, das diese ganzen zwei Tage mal schnell zusammenzufassen. Ich denke, ein weiterer Widerspruch, der dort zutage getreten ist, ist der Widerspruch zwischen diesen ganzen politischen Parteien, die also Lösungen innerhalb der Nationalstaaten suchen, gegenüber der globalen Organisierung des Kapitals. Also ist denn überhaupt quasi eine Möglichkeit da, innerhalb eines Staates irgendwas Fortschrittliches durchzusetzen, wo doch die Bedingungen weitgehend quasi durch den Weltmarkt, durch internationale Organisationen wie IWF und Weltbank und durch multinationale Konzerne bestimmt sind. Und diese Widersprüche traten dort auf, aber ich denke, um das genauer herausarbeiten zu können, muss man wirklich diese ganzen Redebeiträge und Diskussionen auf dem Podium einfach mal genauer durchgehen und dann auch erstmal noch übersetzen. Und das wird noch eine Weile dauern, aber ich denke, dass wir hier im Radio, sei es im Info oder auch im Radio International, noch einiges darüber berichten werden.
Ja, soweit der Beitrag über diesen Kongress in Frankfurt vom Wochenende. Wir kommen zum Ende des Infos. Leider müssen wir jetzt einen Beitrag wieder rauskicken, weil die Zeit nicht gereicht hat. Dazu wird es aber noch kurz was gesagt. Wir kommen dann zu den Veranstaltungshinweisen. Ich kann darauf hinweisen, zur Information zumindest, ich weiß nicht, ob von Freiburg hier was organisiert wird, auf die bundesweite Demonstration am 9. Oktober in Lübeck für die sofortige und bedingungslose Freilassung von Irmgard Möller. So viel ich weiß, ist hier von Freiburg nichts organisiert, dahin zu fahren. Das ist wohl halt ein bisschen weit, aber man kann sich halt dort jetzt kundig machen und halt verfolgen, wie der Prozess und wie die Auseinandersetzung jetzt dort stattfindet. Eine weitere Sache ist, am Samstag, auch am 9., findet eine Demonstration statt in Bonn vor der iranischen Botschaft. Und zwar ruft auf der Verband zur Verteidigung der politischen Gefangenen Irans gegen Folter und Hinrichtungen und für die Freiheit und Demokratie im Iran zu demonstrieren. Das Ganze findet statt am Samstag, 9.10., und beginnt in Bonn um 10.45 Uhr. Leider kann ich jetzt auch nicht sagen, ob von hier aus dort was hin organisiert wird.
Ja, und bevor wir zur Veranstaltung hier in Freiburg kommen, noch möchte ich mich noch bei den Frauen vom FMGZ entschuldigen, dass die Zeit nicht gereicht hat für ihren Beitrag. Wir werden schauen, dass die Kollegen und Kolleginnen des morgigen Freitagsinfos diesen Beitrag übernehmen. Veranstaltung hier in Freiburg. Es läuft eine Reihe zum Thema braune Verlockungen. Es geht da um rechtsextremistische Frauen. Da gibt's morgen Freitagabend einen Vortrag mit Antje Pucke. Der heißt Frauen in der rechten Szene. Das ist eine Art Einführung in die Fragestellung zu diesem Thema. Und am ganzen Wochenende über wird es da Vorträge, Arbeitsgruppen, eine Lesung und einen Film auch geben. Und das Ganze findet statt im Theater im Marienbad, veranstaltet vom AAK. Eine ganz interessante Sache. Ja, wer Interesse hat, kann sich da sicherlich im Theater am Marienbad orientieren, was da weiter passiert.
Ja, soweit halt die Veranstaltungshinweise. Info ist damit beendet. Bleibt am Apparat, weil es kommt jetzt die Sendung von Radio International über eine Ausstellung zu Peru. Und das Info könnt ihr dann weiterhören am morgigen Freitag wieder zur selben Zeit zwischen 18 und 19 Uhr. Und damit also tschüss.